Sie hören den Kurier.
Hi, Gesundheit und Wohlstand bis ins hohe Alter sind heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Speziell Frauen sind im Alter oftmals von Armut betroffen. Gleichzeitig ist für viele Frauen die finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit ein großes Thema. Wie also am besten vorsorgen? Darüber habe ich mit Sonja Stessel, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen, im neuen Podcast Eine Sorge weniger gesprochen. Also hört rein. Ihr findet den Podcast, remember, er heißt Eine Sorge weniger, auf allen Podcast-Plattformen. Infos und Link findet ihr auch in den Shownotes.
Gerade eine Woche ist der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen im Amt. In einer heutigen Pressekonferenz hat er gesagt, diese eine Woche fühle sich bereits jetzt an wie 2 Monate. Kein Wunder, denn mit den fast täglichen Rekordzahlen an Neuinfektionen hat der Minister wohl alle Hände voll zu tun. Corona ist kein Sprint, sondern ein Marathon, hat Rauch heute extra nochmal betont. Und ich glaube, nach den letzten Jahren, in denen wir alle tagtäglich mit dieser Pandemie leben, können wir das mehr als nur unterschreiben. Die Strategie für diesen Marathon wurde heute wieder mal geändert. Ab Anfang April gibt es eine neue Teststrategie und auch neue Quarantäneregelungen. Doch sind diese Maßnahmen angesichts der derzeitigen Lage aus virologischer Sicht sinnvoll? Immerhin hören wir in den letzten Tagen auch bereits von einer neuen Hybrid-Variante. Ich spreche daher heute mit dem Virologen Norbert Nowotny über die geplanten Maßnahmen, was wir über die neue Variante wissen müssen und womit Corona bald noch so um die Ecke kommen könnte. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 15. März und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Kurier Daily Podcast. Zehn Tage ist es her, dass in Österreich weitgehend alle Corona-Schutzmaßnahmen gefallen sind. Die Fallzahlen steigen seither rasant an. Gestern etwa wurde mit über 34.200 Fällen der höchste Montagswert seit Pandemiebeginn vor mehr als 2 Jahren gemessen. Auch in den Tagen davor wurden mit beinahe 50.000 neuen Fällen an 3 aufeinanderfolgenden Tagen nie dagewesene Höchstwerte registriert. Von Montag auf Dienstag sind nun über 37.000 Neuinfektionen registriert worden. Und auch mit diesem Wert wurde ein neuer Rekordwert aufgestellt. Zwar eben nicht, wenn es insgesamt um den höchsten Wert an Infektionen geht, aber wenn es um den Dienstagswert geht. Einfach gesagt, seit Beginn der Pandemie hatten wir an einem Dienstag noch nie einen höheren Wert an Neuinfektionen. Und sowohl auf den Normalstationen als auch auf den Intensivstationen hat es eine deutliche Steigerung an zu behandelnden Covid-Patientinnen und Patienten gegeben. Eines zeigt sich also ganz deutlich, vorbei ist die Pandemie keineswegs. Das hat auch Gesundheitsminister Johannes Rauch bei der heutigen Pressekonferenz ganz klar betont. Und weil die Pandemie eben nicht vorbei ist, muss es auch weiterhin Maßnahmen geben, um das Virus so gut wie möglich in Schach zu halten. Allerdings sollen sich die Maßnahmen jetzt ab April ändern. Mit unbeschränkten Gratistests für alle zu jeder Zeit ist es dann nämlich aus. Das hat Gesundheitsminister Rauch heute angekündigt und die neue Strategie vorgestellt.
Ab 1. April stehen für jeden Österreicher, jede Österreicherin pro Monat 5 kostenlose PCR-Tests und 5 kostenlose Antigentests zur Verfügung. Das ist grob gesagt in etwa ein Test pro Woche plus ein paar in Reserve. Zusätzlich gibt es natürlich auch weiterhin die Tests für Menschen, die Symptome haben, Menschen, die in besonders heiklen Settings und Situationen sich befinden, wie etwa Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, die können sich öfter testen lassen. Wer seine Oma besuchen will, wer zu privaten Treffen will, wer im beruflichen Kontext Veranstaltungen wahrnehmen muss, hat die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Natürlich auch, wer sich krank fühlt, wer Symptome hat, wer in Alten- und Pflegeheimen arbeitet.
Und auch bei den Quarantäneregelungen wird es ab April Neuerungen geben.
Wer nicht vollständig gegen das Virus geschützt ist und Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss nicht mehr 10 Tage zu Hause in Quarantäne. Er oder sie darf jetzt dann neu mit Maske arbeiten gehen, einkaufen gehen, Besorgungen machen, ins Freie gehen. Er oder sie darf aber nicht zu Veranstaltungen gehen oder in die Gastronomie gehen, weil logischerweise in der Gastro man ja beim Essen naturgemäß die Maske abnehmen muss.
Außerdem soll das sogenannte Abwassermonitoring verstärkt werden. Das heißt, es wird verstärkt geschaut, wie viel Virenlast sich im Abwasser befindet, um so Rückschlüsse auf die Bevölkerung zu ziehen. Einer Rückkehr einer umfangreichen FFP2-Maskenpflicht kann Rauch jedoch nichts abgewinnen. In Wien sind diese neuen Maßnahmen umgehend auf Kritik gestoßen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ sieht darin keine gute Vorbereitung für die Zeit im Herbst. Wien prüft nun, ob man diese Aufhebung von Corona-Vorsichtsmaßnahmen mittragen kann. Doch wie sieht ein Virologe die heute vorgestellten Maßnahmen? Sind sie angebracht oder ein Schritt in die falsche Richtung? Immerhin verzeichnen wir, wie zu Beginn bereits gesagt, im Moment wahnsinnig hohe Infektionszahlen. Und zusätzlich hören wir bereits von einer neuen Hybridvariante namens Deltacron, also sprich einer Mischung aus der Delta-Variante und der Omikron-Variante. Ich bin daher jetzt mit dem Virologen Norbert Nowotny verbunden und spreche mit ihm über die neue Strategie, die neue Variante und womit Corona in den nächsten Monaten sonst noch so um die Ecke kommen könnte. Hallo Herr Nowotny, vielen Dank erstmal, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Grüß Gott, Frau Bartosch, sehr gerne.
Herr Nowotny, heute hat der Gesundheitsminister Rauch eine neue Corona-Strategie ab April präsentiert. Ein zentraler Punkt waren hier die derzeitigen Gratistests. Das soll sich ab April ja ändern. Und zwar soll ab April jede und jeder pro Monat 5 PCR-Tests gratis und zusätzlich 5 Antigentests bekommen. Was ist denn Ihre Einschätzung zu dieser neuen Maßnahme?
Also ich denke, das ist mal eine gute Kompromisslösung. Denn diese Tests, speziell die PCR-Tests, haben uns im Laufe der Pandemie schon sehr, sehr viel Geld gekostet. Andererseits, sie waren auch gut und notwendig, um die epidemiologische Situation einzuschätzen und um zu sehen, in welche Richtung es geht. 5 PCR-Tests plus 5 Antigen-Schnelltests pro Person pro Monat finde ich in Ordnung. Denn es kommt ja noch dazu, wenn jemand Symptome hat, dann kann er oder sie sich trotzdem zusätzlich zu diesem Kontingent testen lassen. Das ist gut und notwendig, denn wir sollten auch weiterhin unterscheiden können, ob es sich um eine Coronavirus-Infektion handelt oder um irgendeinen anderen viralen Atemwegsinfekt. Also das ist schon notwendig und zusätzlich in besonders kritischen Bereichen, wenn es um vulnerable Personengruppen geht, sind ja auch mehr Tests nach wie vor möglich. Also ich denke, das ist eine gute Kompromisslösung zwischen Ökonomie und medizinischen Aspekten.
Kommen wir ganz kurz auf die Schnelltests zu sprechen. Die sind ja in letzter Zeit eher vertrieben worden, feiern jetzt quasi ein kleines Comeback. Jetzt haben wir aber in den meisten Fällen die Omikron-Variante. Wie gut springen denn die Schnelltests auf eine Omikron-Infektion überhaupt an?
Also da gibt es inzwischen schon eine Reihe von Untersuchungen. Die ersten waren das Paul-Ehrlich-Institut, die weit über 200 Tests von verschiedensten Anbietern sich vergleichend angeschaut haben, auch eben auf ihre Wirksamkeit hin gegenüber der Omikron-Variante. Und es gibt da tatsächlich Unterschiede. Generell kann man sagen, dass im Vergleich zum Goldstandard-PCR-Test bei symptomatischen Personen selbst die guten Tests nur in etwa 80% der Fälle positiv reagieren. Wenn die Person ohne Symptome ist, dann in etwa nur zu 50%. Also das ist in etwa die Relation, das muss einem einfach klar sein, dass die nun einmal nicht so empfindlich sind wie die PCR-Tests, aber sie sind jedenfalls deutlich besser als gar nichts.
Mhm. Zusätzlich wurde heute angekündigt, dass das sogenannte Abwassermonitoring weiter ausgebaut werden soll. Das heißt, es wird geschaut, wie viele Viren befinden sich im Abwasser, um hier Rückschlüsse auf die Bevölkerung zu ziehen. Wie gut ist denn diese Maßnahme? Wie aussagekräftig ist so ein Abwassermonitoring Ihrer Meinung nach?
Also das Abwassermonitoring ist eine ausgezeichnete Methode, im Übrigen zur Früherkennung, in welche Richtung die Pandemie oder Epidemie oder eine Infektionswelle geht. Denn das Abwassermonitoring zeigt deutlich frühzeitiger an als die aktuellen Fälle, die wir sehen. Und Österreich war da europaweit eigentlich federführend bei der Etablierung dieses Abwassermonitorings. Und das funktioniert österreichweit ausgezeichnet. Und damit kann man natürlich Gruppen, weil es geht da eben um die Kläranlagen, die Abwässer von Gemeinden etc. Das heißt, ich brauche nicht individuell jede einzelne Person um teures Geld testen, sondern ich habe einen Pool und sehe aber trotzdem epidemiologisch, in welche Richtung es geht. Also ja, das hat meine vollste Zustimmung.
Eine große Änderung kommt auch bei den Quarantäneregelungen. Wer nicht vollständig geschützt ist und Kontakt mit einer Infizierten oder einem Infizierten hatte, darf dann künftig weiterhin arbeiten gehen oder auch ins Freie gehen, allerdings mit Maske. Von Veranstaltungen und Gastronomiebesuchen sind diese Personen dann ausgenommen, weil man da ja die Maske abnehmen müsste. Ist das Ihrer Meinung nach epidemiologisch eine sinnvolle Maßnahme?
Also auch das war wieder mal eine Kompromisslösung. Wir haben ja zum Beispiel die Meinung des oberösterreichischen Landeshauptmanns Stelzer gehört, der auch nicht nur bei Kontaktpersonen, sondern auch bei Infizierten gemeint hat, dass sie nicht mehr in Quarantäne sollten. Das ist etwas, wogegen ich mich ganz klar ausspreche. Denn wenn offensichtlich Infizierte ganz normal am Arbeitsleben teilhaben können, dann kriegt er nämlich genau den verkehrten Effekt, den er eigentlich haben will. Denn er möchte eigentlich damit, und er spricht natürlich vor allem asymptomatische Personen an, die aber trotzdem andere anstecken können, nicht? Und er will sie in den Arbeitsprozess integriert haben. Aber der Effekt würde sein, dass diese Leute mehr Arbeitskolleginnen und Kollegen anstecken, die dann das Ganze vielleicht nicht asymptomatisch, sondern sehr wohl mit Symptomen haben. Das bedeutet, dass dann eigentlich mehr Personen letztlich in Krankenstand gehen werden, als wenn ich diese eine Person nach wie vor in Quarantäne lasse. Also insofern bin ich froh, dass der Gesundheitsminister hier eine Kompromisslösung, ein Mittelding gefunden hat. Die FFP2-Maske schützt definitiv. Natürlich ist es wieder einmal aus medizinischer Sicht keine perfekte Lösung. Aber wenn wir bedenken, dass eigentlich ohnehin, nachdem das Contact Tracing nur mehr in ganz seltenen Bereichen funktioniert, dann habe ich eigentlich ohnehin genau das, was der Gesundheitsminister jetzt quasi legitimiert hat. Denn das derzeitige Contact Tracing läuft ja darauf hinaus, dass das in seltenen Fällen nur mehr amtlicherseits erfolgt, sondern dass jede infizierte Person Eigenverantwortung übernehmen muss und seine Kontakte melden muss oder die Kontakte zumindest informieren muss. Und was jetzt mit dieser Verordnung passieren wird, ist halt sozusagen, okay, ja, dann lassen wir die Kontakte halt sein. Aber das ist meiner Ansicht nach im Wesentlichen eine Legitimierung dessen, was in weiten Fällen ohnehin bereits passiert.
Sie haben jetzt gerade auch schon die FFP2-Maske angesprochen. Wir alle wissen, die schützt ja durchaus gut vor einer Ansteckung, wenn ich mit einer infizierten Person Kontakt hatte. In den meisten Bereichen ist die FFP2-Maskenpflicht allerdings bereits gefallen. Jetzt fordern viele Expertinnen und Experten immer wieder, dass die FFP2-Maske zumindest in den Innenräumen zurückkommt. Gesundheitsminister Rauch hat heute abgestritten, dass das passieren wird, zumindest vorerst auf jeden Fall mal nicht. Das heißt, die FFP2-Maske kommt nicht zurück. Wie beurteilen Sie das?
Naja, natürlich. Es war schon ein Fehler, dass wir in den Schulen die FFP2-Maske in weiten Bereichen gestrichen haben. Und das ist meiner Ansicht nach einer der Gründe, warum wir nach wie vor hohe Fallzahlen haben. Naja, und aus dem Gesundheitsministerium hieß es ja, in etwa 5 Tage, nachdem am 5. März alle oder im Wesentlichen die allermeisten Restriktionen gefallen sind. 5 Tage danach hieß es, na, wir können die jetzt nicht wieder einführen, weil sonst ist die Glaubwürdigkeit im ins, sagen wir mal so, Pandemie-Management der Regierung vollends dahin. Und damit haben sie natürlich recht. Aber man hätte eigentlich vorher nachdenken sollen. Und viele Kolleginnen und Kollegen und auch ich habe sofort an dem Tag, an dem verkündet wurde, dass am 5. März im Wesentlichen alles geöffnet wird, gesagt, das ist viel zu früh. Man kann nicht am Höhepunkt einer Infektionswelle, noch dazu mit einem sehr infektiösen Virus, auch wenn es nicht so krankmachend ist, aber trotzdem kann ich nicht alles öffnen, denn damit wird es unweigerlich zu vermehrten Infektionen kommen. Ja, natürlich wäre es gescheit, wenn die FFP2-Maskenpflicht in weiteren Bereichen wieder eingeführt werden würde. Aber aus politischen Gründen ging das eben nicht. Und daher bleibt es wieder einmal bei der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Natürlich kann jeder darüber hinaus, über die gesetzlichen Voraussetzungen hinaus, Eigeninitiative ergreifen und die FFP2-Maske in Innenräumen, aber auch im Außenbereich, im Falle, dass sehr viele Personen auf einem Haufen zusammenkommen, diese trotzdem verwenden.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, wir sind derzeit an einem Höchststand. Wir haben fast täglich Rekordzahlen an Neuinfektionen. Wir hören aber gleichzeitig auch von einer neuen Virusvariante, nämlich der Hybridvariante Deltacron. Und gleichzeitig haben wir jetzt ab April ein neues Maßnahmenpaket. Was ist da Ihre Einschätzung? Wie geht das zusammen? Und vielleicht können Sie auch kurz erklären, was wissen wir denn schon über diese Hybridvariante Deltacron und was müssen wir uns von ihr erwarten?
Also über diese Hybridvariante Deltacron wissen wir noch nicht allzu viel. Erstmals in Indien nachgewiesen. Und damals haben eigentlich viele geglaubt, das war ein Artefakt in dem Sinn, dass die Sequenzierungen, dass da was im Labor vermischt wurde und dass diese Variante gar nicht in der Realität existiert. Heute wissen wir, dass sie schon existiert. Es gab eben Fälle in Indien und jetzt in Großbritannien, angeblich in Frankreich wurde jetzt auch ein Fall gemeldet. Wir wissen noch relativ wenig über diese Virusvariante oder diese Hybridvariante. Hoffen wir, dass sie nicht die ansteckenden Eigenschaften der Omikron-Variante und die ja doch höhere Pathogenität, also zu einem schwereren Krankheitsbild führend, der Delta-Variante hat. Also dass diese Hybrid-Variante nicht die bösesten zwei Teilaspekte der beiden Virusvarianten oder Muttervarianten oder Vatervarianten, um geschlechterneutral zu sein, in sich vereint. Ich glaube, wir wissen noch zu wenige Details über diese Virusvariante. Es gibt sie epidemiologisch gesehen noch relativ in wenigen Bereichen, in wenigen Ländern. Und es muss absolut nicht heißen, dass die auch zu uns nach Mitteleuropa und insbesondere nach Österreich kommt. Aber das Gute dieser ganzen Pandemie ist, dass laufend Virusgenome von überall auf der Welt sequenziert werden, also Vollgenom-Sequenzen gemacht werden. Das heißt, wir werden zeitnah sehen, ob sich diese Variante in anderen Ländern auch ausbreitet oder auch ob neue andere Virusvarianten irgendwo auf der Welt auftauchen.
Sprechen wir gleich ganz kurz über neue Virusvarianten. Jetzt hört man von vielen Menschen, na gut, Omikron führt ja zum Glück in den meisten Fällen zu milden oder milderen Verläufen. Und jetzt sagen viele, naja, alle kommenden Varianten werden immer noch milder werden und wiegen sich damit ein bisschen in Sicherheit. Ist das gerechtfertigt oder kann es durchaus sein, dass neue Varianten dann auch wieder aggressiver werden?
Also eigentlich wäre es im Sinne des Virus ansteckender, aber nicht gefährlicher für den Wirt zu werden. Das sehen wir generell bei allen neu auftretenden Virusinfektionen. Zuerst ist das Gleichgewicht zwischen Wirt und Virus nicht wirklich gegeben. Und das heißt, wir haben am Anfang eher die gefährlicheren Varianten für den Wirt. Aber im Laufe der Zeit ändert sich das. Das Virus-Verhältnis wird in dem Sinn besser oder es spielt sich besser ein, dass das Virus zwar eben ansteckender wird, aber nicht gefährlicher. Weil, also jetzt ganz am Anfang gesehen, das Virus hat auch nichts davon, dass es den Menschen oder irgendeinen Wirt umbringt, denn das ist auch das Ende des Virus. Also das bedeutet in der Evolution des Virus auch die Endstation für das Virus. Während ansteckender werden, das ist natürlich Ziel des Virus. Also generell könnten wir eigentlich Omikron-artige Varianten auch im Herbst und Winter erwarten. Aber gerade dieses Coronavirus hat uns schon so oft gezeigt, dass es auch andere Wege einschlagen kann. Und ja, nichts ist fix. Und wir sollten zumindest darauf vorbereitet sein, dass möglicherweise im Herbst und Winter vielleicht doch eine etwas gefährlichere Variante wieder auftaucht. Ist nicht im Sinne des Virus, aber es ist besser, wenn wir vorsichtig uns darauf vorbereitet sind.
Dann abschließend noch die Frage, im Moment sind ganz, ganz viele Menschen in Quarantäne oder frisch genesen, vielen steht es auch noch bevor wahrscheinlich. Die meisten davon sind in Österreich mit Omikron infiziert oder waren es. Was bedeutet das denn jetzt für ihren Schutz gegen andere Varianten? Viele sagen, naja, jetzt brauche ich mich nicht mehr impfen lassen oder jetzt muss ich nicht mehr vorsichtig sein, weil ich habe doch jetzt eh hohe Antikörper. Wie ist denn das bei Omikron nach einer Infizierung?
Also im Prinzip ist es so, dass alle derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoffe noch immer auf dem ursprünglichen, also dem Wildtyp-Virus aufgebaut sind. Und wenn jetzt, und ich versuche jetzt was Positives zu sagen für die vielen Leute, die sich gerade jetzt mit Omikron anstecken, eigentlich vom Immunologischen her ist es was Positives, wenn Sie jetzt eine Infektion haben mit einem etwas anderen Virus, denn damit wird gerade der zelluläre Arm Ihrer Immunität besser werden. Und Sie werden besser geschützt sein vor neuen Virusvarianten, die vielleicht kommen werden. Ich möchte ein Beispiel eines Kollegen aus Singapur anführen. Der hat Patienten genommen von dem ersten SARS-Coronavirus, das zirkuliert ist, 2002, 2003. Und dieses Virus war 80% genetisch ident mit dem jetzigen SARS-Coronavirus 2. Und diese Personen haben entweder jetzt eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht oder aber eine Impfung dagegen erhalten. Und er hat sich dann deren Immunitätslage angeschaut. Und die hatten wirklich eine sehr, sehr gute Immunität gegenüber beiden Viren, also dem ursprünglichen und dem neuen und auch mit ziemlicher Sicherheit neuen Varianten, die da noch kommen mögen. Also eine Infektion oder Impfung plus Infektion mit etwas verschiedenartigen Virusvarianten ist sicher gut für unser Immunsystem und schützt uns besser gegenüber neuen Varianten, die noch kommen.
Heißt im Umkehrschluss, nur eine Genesung nach Omikron ohne Impfung schützt mich aber nicht gut vor anderen Varianten?
Das ist richtig, aber jetzt Impfung plus Omikron-Infektion oder Impfung gegenüber der herkömmlichen Variante und eine angepasste Impfung, die ja wahrscheinlich im Laufe des Sommers zur Verfügung steht, sollte eigentlich ähnlich wirken wie jetzt eine durchgemachte Omikron-Infektion nach einer Impfung. Damit sollten wir eigentlich besser für Herbst und Winter gerüstet sein.
Alles klar, Herr Nowotny, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Patosch.
So also die Einschätzung des Experten. Und jetzt gibt es noch einen kurzen Überblick über die Lage in der Ukraine. Am 20. Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben russische Truppen weiter zahlreiche Städte attackiert. In der Hauptstadt Kiew sind nach Angaben des Zivilschutzes Raketen in 4 Wohngebäude in mehreren Stadtteilen eingeschlagen. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko hat es dabei 4 Todesopfer gegeben. Als Reaktion hat Klitschko eine 35-stündige Ausgangssperre in Kiew angekündigt. Von Dienstagabend 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit bis Donnerstag früh 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit dürfen die Einwohner ihre Häuser nur verlassen, um sich in Schutzräumen und Bunkern in Sicherheit zu bringen. Noch am heutigen Dienstag sind in Kiew die Regierungschefs dreier europäischer Länder erwartet worden. Die Premierminister Tschechiens, Polens und Sloweniens wollten der ukrainischen Regierung in Abstimmung mit EU und NATO einen Solidaritätsbesuch abstatten. Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen indes weiter fortgeführt werden. Wie es um die Verhandlungen steht und wo es sonst noch zu Angriffen und dementsprechend leider auch zu Toten gekommen ist, könnt ihr wie immer auf kurier.at nachlesen. Dort findet ihr natürlich auch sonst alle wichtigen Infos, die es im Moment so gibt. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt heute von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend oder gute Besserung, falls auch ihr gerade in Quarantäne seid. So oder so freuen wir uns, wenn ihr auch morgen wieder reinhört.